So, Gretchen.
Etwas.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, als auch auf Erden.
Und tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Bösen.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, unser Gott, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. So, dann wünsche ich einen guten Abend und grüß Gott. Der liebe Gott verlangt so sehr danach, von uns geliebt zu werden, dass er es uns geboten hat. Und in unserer Schwachheit, ihn zu lieben, kommt das heiligste Herz Jesu uns zu Hilfe, nämlich durch seinen Akt höchster Liebe. Und damit macht er eben das uns Fehlende wieder gut. Der ganze Christus Jesus vereint sich mit seinen Gläubigen in der heiligen Liturgie und bringt der göttlichen Majestät Akte vollkommener Anbetung, Danksagung, Bitte und Sühne dar. Pius XII. Hat in seiner schönen Enzyklika Mediator Dei die Liturgie folgendermaßen definiert. Er sagt, die heilige Liturgie bildet den öffentlichen Kult, den unser Erlöser, das Haupt der Kirche, dem himmlischen Vater erweist und den die Gemeinschaft der Christgläubigen ihrem Gründer und durch ihn dem ewigen Vater darbringt. Um es zusammenfassend kurz auszudrücken, sie stellt den gesamten öffentlichen Gottesdienst des mystischen Leibes Jesu Christi dar, seines Hauptes nämlich und seiner Glieder. Wie Sie sehen, möchte ich heute über die heilige Liturgie sprechen und dann auch eine Reihe von Vorträgen anfangen, die Ihnen die Bedeutung der Zeremonien der heiligen Messe näher bringen soll. Es ist besonders wichtig auch für Sie als Gläubige, dass Sie sich immer wieder aufs Neue der Wichtigkeit der heiligen Liturgie bewusst werden. Sie zeigen das natürlich auch dadurch, dass Sie eben hier heute Abend präsent sind und man viele von Ihnen immer wieder, nicht nur sonntags, sondern eben auch zu anderen Gelegenheiten bei der heiligen Liturgie sieht. Ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen, den großen Dom Prosper Guéranger, einen großen Benediktiner, zu zitieren heute Abend. Er sagt ganz was Wunderbares über die göttliche Liturgie im ersten Band seines liturgischen Jahres, L'année liturgique. Das Gebet ist des Menschen reichste Wohltat. Es ist sein Licht, seine Speise, sein Leben selbst, weil es ihn mit Gott verbindet. Der da ist Licht, Speise und Leben. Wir wissen aber nicht, warum wir beten sollen. Jesus Christus sendet uns seinen Geist der Gnade und des Gebets. Der göttliche Geist wohnt in der heiligen Kirche. Er ist das Prinzip alles dessen, was in ihr ist. Er veranlasst ihre Gebete, Verlangen, Lobeshymnen, ihren Enthusiasmus und sogar ihr Trauern. Darum ist ihr Gebet so ununterbrochen wie ihr Dasein. Das Gebet der Kirche ist darum das dem göttlichen Ohr und Herzen wohlgefälligste Gebet. Glücklich darum ist jener, der mit der Kirche betet und seine eigenen Bitten mit jenen seiner Braut vereinigt, die ihrem Herrn so lieb ist, dass er alles, was sie erbittet, gewährt. Darum stellen wir fest, dass die Kirche, die seit über 1000 Jahren in ihren Tempeln 7-mal des Tages und 1-mal nachts betet, nicht allein betet. Das Volk leistete ihr Gesellschaft und nährte sich freudig vom Manna, das unter den Worten und Geheimnissen der göttlichen Liturgie verborgen liegt. Während das in Vereinigung mit der Kirche gesprochene Gebet das Licht des Verstandes ist, so ist es auch das Feuer fürs Herz. Die christliche Seele hat weder das Bedürfnis noch das Verlangen, danach die Gesellschaft der Kirche zu meiden, wenn sie sich mit Gott unterhält und seine Größe und Barmherzigkeit preist. Sie weiß, dass die Gemeinschaft der Braut Christi keine Zerstreuung für sie darstellen könnte. Ist nicht die Seele selbst Teil dieser Kirche, die die Braut ist? Aber jetzt schon seit mehreren hundert Jahren sind die Christen so besorgt geworden um weltliche Dinge, dass sie die heiligen Vigilien und die liturgischen Tagzeiten nicht mehr besuchen. Lange bevor der Rationalismus des 16. Jahrhunderts zum Gehilfen der Häresien dieser Epoche wurde, indem sie die Feierlichkeit des göttlichen Dienstes einschränkte, hatte das gläubige Volk aufgehört, sich mit dem Gebet der Kirche äußerlich zu vereinigen, außer an Sonn- und Feiertagen. Jede neue Generation wuchs in Gleichgültigkeit dem gegenüber, was ihre Vorfahren im Glauben als ihre beste und stärkste Nahrung liebten. Soziales Gebet musste der individuellen Frömmigkeit weichen. Das war die erste traurige Revolution in der christlichen Welt. Dann kam die sogenannte Reformation, die von Anfang an das Leben des Christentums angriff. Es würde des Menschen Lobopfer für Gott ein Ende setzen. Möge der Glaube und die Großzügigkeit der Gläubigen die Wunder der vergangenen Epochen erneuern. Dieselben verdanken ihre Größe der Anerkennung, die alle, auch die zivilen Autoritäten, der Allmacht des Gebets zollten. Aber dieses liturgische Gebet wird bald machtlos, wenn die Gläubigen nicht wahrhaft daran teilnehmen oder sich wenigstens im Herzen damit vereinigen. Es kann die Welt heilen und retten, aber nur, wenn es recht verstanden wird. Seid darum weise, ihr Kinder der katholischen Kirche, und erlangt jene Herzensweite, die euch das Gebet eurer Mutter beten lässt. Wo würdet ihr den Geist des Gebets erlangen, wenn nicht an seiner natürlichen Quelle? In einem Wort, nicht unsere Generationen haben den Sinn der Liturgie verloren. Und das ist eben auf der anderen Seite was Schönes, dass es doch viele Menschen gibt, die eben die Schönheit und die Größe der Liturgie wiederentdecken. Es war ja auch besonders das Anliegen des emeritierten Papstes Benedikt XVI. Die Wichtigkeit der göttlichen Liturgie, die Schönheit der Liturgie und ganz besonders auch in ihrer klassischen Form, wie wir das Privileg haben, sie täglich hier zu feiern. Ja, die Liturgie hat ein Herz und einen Gipfel, nämlich das allerheiligste Opfer des Altares. Und hier ist nochmal Pius XII. In Mediator Dei. Höhe und gewissermaßen Mittelpunkt der christlichen Religion ist das Geheimnis der heiligsten Eucharistie, die der Hohepriester Christus einstens eingesetzt hat und die er durch seine Diener in der Kirche immer da erneuern lässt. Sie wissen natürlich, dass die Heilige Liturgie nicht nur die Heilige Messe ist, aber eben die Heilige Liturgie das Zentrum und man möchte sagen das Ziel und auch die Quelle der Heiligen Liturgie darstellt. Der heilige Franz von Sales in seiner Einführung in das fromme Leben, Philothea, sagt Folgendes über die Heilige Eucharistie. Sie ist die Sonne der geistlichen Übungen, der Mittelpunkt der christlichen Religion, das Herz der Frömmigkeit und die Seele der Andacht. Ein unfassbares Geheimnis, das den Abgrund der göttlichen Liebe umfasst, durch das Gott sich wirklich mit uns vereinigt und uns seine Gnaden und Gaben in herrlicher Fülle spendet. Diesem Sakrament wohnt eine unsagbare Kraft inne, wodurch die Seele überreich an himmlischen Gnaden erfüllt wird. Finden Sie in der Philotheer im zweiten Teil im 14. Kapitel. Hier ist auch die Lehre des Katechismus des Heiligen Konzils von Trient erwähnt, das uns ebenso zur Hochschätzung und zum Studium der Messriten anleitet. Diese Opfer hat aber viele und zwar höchst herrliche und feierliche Gebräuche. So heißen dieses Opfer. Dieses Opfer hat aber viele und zwar höchst herrliche und feierliche Gebräuche, von denen keiner für überflüssig oder bedeutungslos zu halten ist. Vielmehr zielen alle dahin, dass einerseits die Erhabenheit dieses großen Opfers noch mehr ans Licht trete, andererseits die Gläubigen durch das Anschauen der heilsamen Geheimnisse zur Betrachtung der in diesem Opfer verborgenen göttlichen Dinge angeregt werde. Also diese Zeremonien, die ja besonders auch der Protestantismus verurteilte und zurückgewiesen hat, die haben eben gerade jetzt im Zusammenhang mit dem heiligen Messopfer eine ganz noble Aufgabe, nämlich die Würde und Erhabenheit dieses Opfers Jesu Christi am Kreuze zum Ausdruck zu bringen und eben auch das verborgene Geheimnis ans Licht zu führen und sichtbar zu machen. Das ist eben das sakramentale Prinzip, nicht, dass das Unsichtbare durch das Sichtbare vergegenwärtigt wird. Nicht, die Gnade, die unsichtbare Gnade, auch das unsichtbare Wirken Jesu Christi während der Heiligen Messe als der erste, aber eben unsichtbare Priester wird ihm sichtbar gemacht durch das Handeln des zelebrierenden Priesters. Und so machen wir uns direkt an die Erklärung der Messzeremonien. Also der erste Teil der Heiligen Messe, der sich vom Stufengebet bis eben dann ausschließlich des Offertoriums erstreckt, ist, ja, da möchte man sagen, der Vorbereitungsteil der Heiligen Messe, wird eben darum traditionellerweise Vormesse oder Katechumenenmesse genannt. Im Gegensatz eben zur Opfermesse oder Gläubigenmesse. Es soll eben zuerst eine gewisse Atmosphäre des Glaubens geschaffen werden, bevor das Geheimnis des Glaubens sich neu verwirklicht. Die Katechumenen, das sind eben jene, die christliche Unterweisung empfangen, um auf die heilige Taufe vorbereitet zu werden. Und in der Urkirche wurden diese Katechumenen aus der Kirche hinausgewiesen, bevor der Opferteil der Heiligen Messe begann, bevor die Opfermesse oder die Messe der Gläubigen begann. Denn die Katechumenen, die waren eben noch nicht voll mit der Lehre und auch den Geheimnissen des heiligen Glaubens vertraut und man vertraute denen auch noch nicht so sehr. Nicht? Und darum, als Nicht-Angeweihte, waren sie eben zur eigentlichen Feier des heiligen Opfers nicht zugelassen. Aber diese Unterscheidung zwischen Katechumenenmesse und Gläubigenmesse oder Vormesse und Opfermesse, das scheint doch viel angebrachter als die Ausdrücke Wortgottesdienst und Eucharistiefeier. Denn nicht wir verstehen und die Kirche versteht eben liturgisch traditionellerweise diese Vormesse nicht als eine Gebetsstunde oder eine Bibelstunde oder einen Katechismus, sondern als etwas, das wirklich auf das eucharistische Opfer hingeordnet ist. Das ist nicht etwas, das seine eigene Autonomie hat. Und deswegen ist es in unserer Liturgie auch so, dass der Priester oder ein von der Kirche dazu geweihter Diener der Kirche, wie ein Diakon oder Subdiakon, eben auch die Lesungen vorträgt. Weil diese Lesungen eben in Bezug auf das heilige Messopfer gelesen werden. Die werden, der wird liturgischer Gebrauch, also im öffentlichen Kult, nicht in diesem Akt der Anbetung, der Verherrlichung der heiligsten Dreifaltigkeit durch Christus, das Haupt mit den Gliedern eben stattfindet. So, jetzt möchte ich ein bisschen darüber sprechen, was passiert zwischen der Sakristei und dem Altar. Nicht alles fängt in der Sakristei an. Dort legt der Priester die Gewänder normalerweise an. Wenn Sie vielleicht schon mal die Gelegenheit hatten, eine Pontifikalmesse zu sehen, sehen Sie, dass sich der Bischof also am Altar bzw. in der Kirche anzieht. Aber es war eben doch bis zum 13. Jahrhundert so, dass sich nicht nur die Priester, sondern auch die Bischöfe in der Sakristei ankleideten. Zwischen dem 9. und 13. Jahrhundert, da sahen die geistlichen Schriftsteller im Priester und in den vor ihm hergehenden Diakon und Subdiakon und anderen Ministranten Jesus Christus und die Propheten und Apostel, die ihm vorausgingen. Erst im 14. Jahrhundert wurde diese Prozession manchmal unterbunden, als nämlich, wie gerade erwähnt, die Bischöfe die Paramente schon im Chorraum anlegten. Also der Priester schreitet in Prozession bedeckten Hauptes in die Kirche. Im 10. und 11. Jahrhundert geschah das ohne Kopfbedeckung. Das ist eben ein Brauch, der sich noch bei den Ministranten fortsetzt. Und dieses sein Haupt bedeckt halten in einer Versammlung wurde eben seit Jahrhunderten als ein Zeichen von Autorität und Vorrang betrachtet. Und der zum Altar schreitende, mit den priesterlichen Gewändern bekleidete Priester hat eben zugleich auch die Autorität der Kirche und Jesu Christi inne, um das heilige Opfer darzubringen. Und darum hat er den Vorsitz über die ganze Versammlung und grüßt auch niemandem auf dem Weg zum Altar. Nicht? Der Priester ist nicht einer der Gläubigen. Der Priester agiert als anderer, als zweiter Christus bei der Heiligen Messe. Nicht? Jetzt muss man gerade an das Amik denken, nicht? Wir werden auch darüber über die verschiedenen Kleidungsstücke sprechen, die der Priester verwendet. Das Amik, das sogenannte Schultertuch, nicht? Wenn der Bischof das dem Subdiakon gibt, also eben dem, der die Weihe unter dem Diakon empfangen hat, dann sagt er, dass eben empfange das Amik, das die Kasteiung der Sprache darstellt. Das heißt, dass normalerweise eben sobald der Priester oder auch die anderen Diener des Altars, also Diakon und Subdiakon beim Levitenamt, das Amikt angelegt haben, ist es normalerweise so, dass sie nichts Profanes, also im Sinn von Weltlichem, mehr reden. Und eben auch, bis sie das wieder abgelegt haben. Und ganz besonders, wenn der Priester eben auch die Gewänder anhat, dann heißt das, er hat Christus angezogen. Das sind heilige Gewänder, um ihn auszusondern von der Menge, der natürlich angehört, auch als gläubige Christenseele, eben absondert als den, der die Vollmacht und die Mission Jesu Christi und der Kirche hat, um das Opfer des Altares darzubringen. Aber wenn der Priester jetzt auf dem Weg zum Altar, wo er die Heilige Messe liest, nicht, viele Kirchen haben ja mehrere Altäre, wo mitunter auch Messen gelesen werden zu dem Zeitpunkt. Aber jedenfalls, wenn er da an dem Altar des Allerheiligsten Sakraments vorbeikommt oder eben auch an einem Altar, wo die Heilige Kommunion ausgeteilt wird oder an einem Altar, wo die Wandlung sich vollzieht, dann kniet er sich hin, nimmt das Berett ab und betet an. Ja, der Priester ist eben nur zum Zeitpunkt des Opfers um seinen Meister Jesus Christus besorgt, und wenn er ihn eben sieht, dann bleibt er stehen und entblößt sein Haupt. Der Priester naht sich dem Altar nie allein. Normalerweise zelebriert der Priester die heilige Messe nie ohne wenigstens einen Ministranten. Der Ministrant war nicht nur der Gehilfe des Priesters, um eben eine würdige Zelebration zu erlauben. Er vertrat auch in gewisser Weise und vertritt das christliche Volk. Die Liturgie ist ja keine Privatsache. Auch wenn wir manchmal von sogenannten Privatmessen sprechen. Das ist eine Messe, die ein Priester ohne Beisein der Gläubigen zelebriert. Der Ministrant ist in ein Chorhemd gekleidet. Nicht? Und man muss immer bedenken, das Chorhemd ist ursprünglich nur für die Kleriker. Nicht? Das sieht man heute noch, wenn Sie zu den Zeremonien gehen, wo Seminaristen eingekleidet werden, zum Beispiel bei uns im Seminar in Gricigliano. Die sind dann tonsuriert worden, haben die Soutane empfangen, die ist auch gesegnet worden. Durch die Tonsur wurde eben der geistliche Stand bezeichnet. Und da empfangen sie dann auch ein gesegnetes Chorkleid, nicht? Also Chorrock oder Surplis. Es das Interessante hier ist auch, dass ein einfacher Kleriker, also jemand, der nicht andere Weihen empfangen hat, nicht niedere oder höhere Weihen, am Anfang von der Kirche nur toleriert wurde. Nicht, wenn man mal zurückschaut auf die christliche Antike, dann sehen wir den Diakon als den eigentlichen Assistenten des Priesters. Und zwar auch bei der Stillmesse. Denken wir hier auch an die rührenden Worte des heiligen Laurentius, des Märtyrers, an Papst, den heiligen Sixtus II., als der Letztere zum Martyrium geleitet wurde. Nicht? Da rief der heilige Laurentius aus: Wohin eilst du, heiliger Priester, ohne den Diakon? Niemals pflegtest du, das Opfer darzubringen, ohne deinen Diener. Also undenkbar, dass der Priester, der Bischof oder Bischof von Rom, der Papst, das heilige Opfer ohne des Beiseins des Diakons darbringt. Aber natürlich, diese täglichen Messen, gerade eben auch in der römischen Kirche dann die Stillmesse, die ohne nicht Notwendigkeit einer Orgel oder eines Chors stattfinden kann. Die wurden natürlich immer zahlreicher, und darum war es praktisch unmöglich, dann eben auch sich bei jeder heiligen Messe von einem Diakon begleiten zu lassen. Nicht aber um den Diakon eben zu ersetzen, damals musste das ein tonsurierter Kleriker sein. Im 16. Jahrhundert bestanden die Kirchensynoden darauf, dass ein Laie nur mit einer besonderen schriftlichen Dispens des zuständigen Bischofs ministrieren durfte, aber eben nie ohne Notwendigkeit. Aber dann bald wurden auch Jungen, nicht, die waren dann auch wie Kleriker im Chorhemd und Talar gekleidet, zum Messedienen zugelassen, nicht, die sich auch durch ihre Frömmigkeit und ihr gutes Benehmen auszeichneten. Nicht, da mögen wir doch, nicht, wenn man sich diese historischen Zustände anschaut in Bezug auf den Altardienst, möge man vielleicht auch mal über die sogenannten Ministrantinnen nachdenken. Also, der kleine Ministrant am Altar vertritt den tonsurierten Kleriker. Um Kleriker zu sein, muss man Mann sein. Also, biologisch Mann sein. Und natürlich auch um Diakon zu sein. Dann ist es natürlich ein Wiedersehen, dass man Mädchen oder Frauen und vor allem dann auch vielleicht noch im Talar kleidet, das eine Männerbekleidung ist. Es ist schön, wenn die Logik des Ganzen stimmt. Denn es stiftet dann doch Verwirrung, wenn man Mädchen oder Frauen zum Altardienst zulässt und dann sagt, aber wir können euch nicht zu Priestern weihen. Oder nicht mal Diakonissinnen, wie es natürlich der Fall ist. Ein Widerspruch. Der erste Teil der Heiligen Messe enthält drei Elemente, also diese öffentliche Vorbereitung, von der wir jetzt sprechen. Nicht einmal kommt das Verlangen, zum Altar Gottes hinzutreten, zum Ausdruck. Nicht, wir wollen zu Gottes Altar hintreten, ja, zu Gott, nicht ihn in seiner großen Güte finden, mit großem Vertrauen wollen wir das tun. Zweitens das Sündenbekenntnis und drittens dann Gebete, um Verzeihung und Gnade zu erwirken, die dann die vollkommene Reinheit bewirken soll. Diese Gebete, die wir als eigentlich ein Stufengebet bezeichnen, eben deswegen, weil sie jetzt immer am Fuß des Altars gebetet werden, wurde eben oft in der Vergangenheit auch an anderen Orten, vom Altar entfernten Orten gebetet. Die sind ja auch streng genommen nur eine Vorbereitung, um eben zum Altar zu kommen. Vor dem 9. Jahrhundert finden wir keine schriftlichen Spuren dieser Gebete, da die Bischöfe und Priester dieselben entweder still oder mit der Assistenz rezitierten. Nicht, das war also Teil der privaten Messvorbereitung, wie die Kirche auch heute noch dem Priester gerade auch das Offizium oder das Chor- oder Priviergebet und auch andere Gebete besonders ans Herz legt vor der Heiligen Messe. Nicht, also normalerweise haben wir dann die Matutin und die Laudes gebetet zumindest. Dann gab es einige, die beteten diese Gebete in separaten Kapellen, andere im Chor oder am Eingang zum Altarraum. Nicht nur bis zum heutigen Tag werden sie von den Kartäusern auf der Evangelienseite zur Epistelseite gewandt gebetet. Seit dem 9. Jahrhundert wurde dieses sogenannte Stufengebet in einigen Messbüchern und besonders im Pontifikale abgedruckt. Nicht? Das Pontifikale ist das liturgische Buch, das die Riten der bischöflichen Funktionen, wie zum Beispiel der Firmung oder der Priesterweihen, beschreibt. Was man da drin, nicht drinnen findet, ist das Chorgebet und die Messzeremonien. Und man kann sagen, dass das Pontifikale praktisch das bischöfliche Rituale ist. Nicht, das kennen Sie, das Rituale, wenn Sie kommen mit Ihren Kerzen oder Statuen oder mit einem Auto oder was auch immer und der Priester dann diesen Gegenstand segnet, dann hat er immer dieses Buch, das sogenannte Rituale. Eben für den Bischof wäre dann das Pontifikale. Nicht, diese Vorbereitungsgebete, von denen wir hier sprechen, die sind zugleich für den Priester und seine Assistenten gedacht. Sie werden öffentlich gebetet, damit niemand der Heiligen Messe ohne Vorbereitung beiwohne. Nicht? Man sieht wieder die große Pädagogik der Kirche, besonders providenziell heutzutage, nicht, wo viele doch mitunter im letzten Moment noch reinstürmen, gerade am Sonntag, nicht? Da hat man ja eine Verpflichtung. Schön, dass man doch da ist und dann doch noch diese Vorbereitung gezwungenermaßen mitmachen muss. Und der Priester bereitet sich auf besondere Weise auf die Heilige Messe vor, es anzunehmen, doch dass viele Gläubige das leider nicht tun. Das ist doch dann ein Segen, dass wir dieses Stufengebet haben. Nicht die Früchte, die wir empfangen, das hängt ja auch immer sehr davon ab, wie sehr wir vorbereitet sind. Nicht der liebe Gott, der gießt die Fülle seiner Gnaden auf uns hernieder, dass im Prinzip da eine heilige Messe genug wäre, wenn es um das geht, aber wir können halt nicht alle Gnaden empfangen. Denn alles wird eben so empfangen, entsprechend der Voraussetzung dessen, nicht der gibt, sondern entsprechend der inneren Vorbereitung und Disposition des Empfängers. Nicht bevor der Priester diese Gebete spricht, entblößt er sein Haupt, also nimmt das Birett ab. Nicht? Denken Sie an den Korintherbrief, den ersten im 11. Kapitel. Da heißt ja, dass Männer während des Gebets ihr Haupt entblößen, deswegen Birett ab, während Frauen ihr Haupt bedecken. Der Priester beugt sein Knie zum Zeichen der Anbetung vor dem Allerheiligsten oder er verneigt sich tief vor dem Kruzifix. Wenn das nicht der Altar ist, das Allerheiligste hat, gibt es nur eine Verneigung. Sieht man immer wieder in Traunstein, die Leute, die dort zur Heiligen Messe gehen, gibt es nur eine Verneigung, obwohl die Ministranten immer das Knie beugen. Der Priester würde auch das Knie beugen, wenn er im Chorhemd unterwegs wäre, nicht? Dann würde er auch das Knie vor dem Kruzifix beugen. Diese Kniebeuge, die wir ja auch machen, wenn wir ins Gotteshaus hineinkommen, beziehungsweise vor dem Tabernakel vorbeigehen, bringt immer diese geziemende Demut, die eigentlich jeder Mensch haben soll, zum Ausdruck. Diese Demut, die man verspüren muss in der Gegenwart Gottes. Und es ist ja nicht nur, wenn man sagen will, nur die allgemeine Gegenwart Gottes, der allgegenwärtig ist, sondern eine besondere Gegenwart in der Kirche, da Christus ja auch mit seiner Menschheit, so wie er auf Erden gewandelt ist, aber eben auferstanden und verherrlicht, zugegen ist. Zugleich steigt der Priester zum Altar empor, er stellt den Kelch etwas zu linken, dann hebt er die Bursa vom Kelch. In der Bursa befindet sich das Korporale, das legt er auf den Altar und faltet es dann auf. Diese Bursa wird dann gegen den Altarsims gelehnt und dieses quadratische Korporale aufgeschlagen. Das heißt eben Korporale vom lateinischen Corpus, Körper oder Leib, weil dieses Tuch mit dem wahren Leib Jesu, das Brot wird ja in seinen Leib verwandelt, in Berührung kommt, darum das Korporale. Es ist auch dazu da, eben Partikel der heiligen Hostie aufzufangen, dass sie nicht auf einem Altar oder auf dem Boden landen. Nicht? Und dieses Korporale wird genauso wie auch andere liturgische Wäsche, wie das sogenannte Purificatorium zum Austrocknen des Kelches und auch die Palla, die den Kelch bedeckt, die werden alle auf ganz besondere Weise gewaschen oder purifiziert, bevor die in die Waschmaschine kommen. So, dann faltet der Priester seine Hände, nicht? Da hat er die Hände jetzt frei, geht zum Altarmissale, das ist zu bei der Stillmesse, öffnet das, wie es braucht, geht dann zum Zentrum des Altars zurück, macht dort eine Verneigung und dann interessanterweise dreht er sich nicht einfach um. Es ist Ihnen vielleicht schon aufgefallen, dass Priester diese Verneigung macht und dann sich so etwas nach hinten dreht und dann so schräg, so quer, schräg irgendwie zum Zentrum runtergeht, so vor die Altarstufe. Und das macht er auch an einem Altar, wo kein Allerheiligstes ist. Der Zweck ist eben, oder der Grund ist, diese große Ehrfurcht, die die Braut Christi und auch eben dieser Diener Jesu Christi, der Priester am Altar hat, dass er keinesfalls den Rücken dem Kruzifix, dem Bildnis Jesu oder auch eben noch viel mehr der wahren Gegenwart Jesu im Tabernakel zuwenden will. Ja, da macht er also dieses Manöver, um das eben zu vermeiden. Jedes Mal, wenn der Priester also mit seinen Händen nicht tätig ist am Altar, faltet er die Hände. Papst Nikolaus I. erklärt, dass es sich ziemt, die Hände während des Gebets gewissermaßen zusammenzubinden. So verweilen wir in Gottes Gegenwart wie Personen, die ihre Strafe erwarten, um nicht mit den Bösen verurteilt zu werden. Nicht? Also sozusagen, Polizisten kennen das. Nicht? Also ohne Handschellen halt. Nicht? Die Hände zusammen, wie Gefangene. Denn wenn wir uns anklagen, nicht, dann spricht uns der liebe Gott frei in der heiligen Beichte. Der Priester beginnt nun die heilige Messe mit dem Kreuzzeichen, wie es sich eben für den Christen ziemt, der so jede große Sache beginnt, besonders das Opfer. Es ist eben sehr passend, dass der Priester so das Kreuzzeichen macht, um hervorzuheben, dass er dabei das Kreuzesopfer eben zur neuen im Begriff ist, zur Ehr und allerheiligsten Dreifaltigkeit. Zum Schluss möchte ich nochmal darauf hinweisen, weil wir gerade vom Heiligen Kreuzzeichen sprechen. Übrigens gebe ich Ihnen die Statistik ein andermal, wie oft das Heilige Kreuzzeichen in der klassischen lateinischen Liturgie, die wir feiern, gemacht wird. Das ist sehr beeindruckend. Dass jene von Ihnen, die schon die Messerklärung vom Pater Martin von Cochem gelesen haben, sie kennen das. Er hat das irgendwie alles gezählt. Also ich habe es nicht im Kopf, aber das ist sehr beeindruckend, wo erklärt, wie viele Kreuzzeichen, wie viele Verneigungen, wie viele Kniebeugen und so weiter.
Insgesamt über 900.
Ja, das sind die ganzen Zeremonien.
Die ganzen Zeremonien, sondern ja. Müssen über 977, ich glaube, Zeremonien.
Und wie viel Kreuzzeichen? Weil er auch, ich glaube, er erklärt dann auch, wie viele über, weil der Priester macht die Kreuzzeichen über sich selbst, er macht Kreuzzeichen über Gegenstände, zum Beispiel über das Missale, macht er ein Kreuzzeichen beim Evangelium. Er macht Kreuzzeichen über die Hostie, über den Kelch oder beide. Er macht Kreuzzeichen auch über die Gläubigen, nicht? Beim Segen. Recht interessant, aber die Statistik habe ich nicht. Da haben wir leider auch hier, nicht die Statistik. Aber beim nächsten Mal. Also der Priester hat eine ganze Reihe von Zeremonien zu beobachten. Nicht? Und wenn er die beobachtet, wie er soll, dann gibt es ja auch dem Ganzen diese Schönheit und Harmonie. Wie gesagt, hier nochmal eine Kleinigkeit in Bezug auf das Heilige Kreuzzeichen im Alltag. Das Heilige Kreuzzeichen, das wir andächtig machen wollen und eben ja, sehr gern und oft, nehmen wir uns die Worte des Heiligen Pfarrers von Ars zu Herzen. Der sagt, der Teufel ist sehr fein, aber nicht stark. Und das Kreuzzeichen schlägt ihn in die Flucht. Und weiter, das Zeichen des Kreuzes ist die schrecklichste Waffe gegen den Teufel. Darum wünscht die Kirche, dass wir es nicht nur alle Zeit im Sinn haben, um uns daran zu erinnern, was wir wert sind und was wir Jesus gekostet haben. In jedem wichtigen Moment sollen wir das Kreuzzeichen machen. Wenn wir aufstehen, zu Bett gehen, wenn wir nachts aufwachen, wenn wir eine Handlung anfangen und besonders, wenn wir versucht werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Es war am Anfang, so und jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Heiliger Franz von Sales, heiliger Benedikt, heiliger Thomas von Aquin, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.